Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korje.
Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich auch liebe Makler. Wir haben heute wieder so eine richtig geile Special-Episode, weil ich es wieder mal geschafft habe, so eine richtige Granate in den Podcast reinzuholen. Und zwar wortwörtlich. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch früher als Kind mal Fußballprofi werden wollte. Aber ich glaube, so ziemlich jeder. Auf dem Bolzplatz, da hat man sich irgendwann mal gedacht, so yay, ich werde irgendwann mal bei den Bayern spielen oder so. Naja, dieser Mann, den ich heute dabei habe, der hat sich wahrscheinlich schon von Kindesbeinen an gedacht, irgendwann werde ich die Fußballspieler versichern. Und das hat geklappt. Herzlich willkommen, Marco Prestin.
Russland, ich grüße dich, mein Lieber. Es war nicht ganz so, aber vielleicht darf ich dazu nachher noch ein paar Worte sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es einfach total beeindruckend, dass du das geschafft hast, was super viele in unserer Branche gar nicht auf dem Schirm haben. Also ehrlich gesagt, bis ich dich kennengelernt habe, wusste ich gar nicht, dass man Fußballspieler versichern muss. Ich dachte, die haben einfach so viel Kohle, die brauchen gar keine Versicherung.
Was grundsätzlich nicht ganz der falsche Ideengang ist, aber auch die brauchen genug Schutz. Vor allen Dingen auch die Vereine.
Genau. Und ich würde super gerne heute einfach mal mit dir ein bisschen was zu deiner Person besprechen, dass die Leute einfach mal ein bisschen Feeling dafür bekommen, wer du bist, wie du dazu kamst und ob du wirklich schon von der Kinderstube aus Versicherungsmakler für Fußballer werden wolltest. Und super gerne natürlich auch ein bisschen über deinen Beruf sprechen, wie das so ist, gerade die Fußballer zu versichern, wie es in der Branche ist, was man tun müsste, um da reinzukommen, dass man einfach ein Feeling dafür bekommt, wie die Arbeit auf dem Sektor ist. Deshalb fang doch einfach mal an. Erzähl doch einfach mal ein bisschen über dich, dass die Zuhörer hier ein Gefühl dafür bekommen, mit wem ich hier eigentlich spreche, mit was für einer Größe.
Ja, also nochmal, mein Name ist Marco Prestin, unsere Firma heißt mittlerweile Dieter Prestin Sports GmbH. Wir sind seit über 30 Jahren in dem Bereich tätig, dass wir halt Absicherungslösungen für Profisportler und Profivereine entwickeln. Dazu sage ich gleich noch ein paar Takte mehr. Ich bin mittlerweile 35, bin seit gut 15 Jahren dabei. Ich führe die Firma mit meinem Vater zusammen. Und das ist daraus resultiert, dass mein Vater damals selber Fußballprofi beim 1. FC Köln war, unter anderem das Double 78 gewonnen hat, das heißt ein paar Jährchen her, aber es waren sehr erfolgreiche Zeiten. Das heißt, ich bin letztendlich mit Fußball groß geworden, habe selber auch in der Jugend beim 1. FC Köln gespielt, unter anderem mit Poldi, den, glaube ich, kennt man. Deswegen kann ich zumindest sagen, wie der Weg zum Profifußball ist, auch wenn er mittlerweile sich nochmal professionalisiert hat. Aber die Erfahrung habe ich halt gesammelt und ich weiß auch, was es bedeutet, wenn man kurz vor der Chance steht, Profifußballer zu werden, aber es nicht klappt, dass dann Plan B notwendig ist. Mein Vater hat nach seiner Karriere letztendlich durch die ganzen Kontakte und er selber wurde Sportinvalide, halt den Weg eingeschlagen, Versicherungsmakler zu werden, speziell im Bereich Profisport, weil, wie gesagt, Fußballer kann eigentlich da nichts anderes außer den Sport. Und so war es letztendlich dann auch, dass er gesagt hat, okay, es interessiert mich aber das Thema Absicherung, es interessiert mich das Thema die kaufmännische Welt in Verbindung mit dem Sport. Und dadurch, dass bei mir verletzungsbedingt auch der Fall war, dass ich mit dem Schien- und Wadenbeinbruch letztendlich den Sprung zum Profispieler nicht geschafft habe, stehst du dann da und sagst, okay, was machst du nun? So, und da war halt dann das Thema Leidenschaft Sport verbinden mit, da ich auch ein Zahlenmensch bin, also auch mit dem Kaufmännischen. Und dann hat sich das halt angeboten, bei meinem Vater mit einzusteigen nach der Ausbildung. Wie gesagt, mittlerweile seit 15 Jahren und bereue die Entscheidung keinen Tag.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also ich denke, wir sind uns alle einig, dass das, was du tust, so die Champions League in unserer Branche ist. Weil das ist nochmal ein ganz anderes Level, diese Profispieler zu versichern. Da haben wir uns ja auch schon privat ein bisschen darüber unterhalten, dass das ganz, ganz eigene Spielregeln hat.
Ja, das erweckt für viele, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich merke es dann selber in den Gesprächen, jetzt unter anderem mit dir, dass das diesen Anschein immer erweckt. Wobei ich halt sage, es ist mein Daily Business. Also ist es für mich, nicht bitte falsch verstehen, nichts Besonderes in dem Sinne. Also um Himmels Willen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in dieser Branche tätig bin. Ich bewundere dann aber genauso, ich sag mal, die anderen Maklerkollegen, die, ich sag mal, was weiß ich, sich um nur Rechtsanwälte oder um Krankenhäuser etc. kümmern, wo ich sage, das ist absolut nicht meine Welt. Ich glaube, so ergänzt man sich dann insgesamt und so teilt sich ja der Markt auch schön auf.
Ja, definitiv. Also ich habe in diesem Podcast schon häufig genug gesagt, dass eine Spezialisierung wirklich der Schlüssel zum Erfolg in unserer Branche ist, dass man sich auf etwas spezialisiert. Es gibt ja immer noch super, super viele, die das einfach nicht machen, insbesondere in Strukturvertrieben, aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Tag. Heute wollen wir mal nicht so viel darüber sprechen. Wenn man sich diese Spezialisierung aber nicht gibt, dann wird man ja auch niemals ein Profi für etwas werden. Das ist ja, wie du es vorhin gesagt hast, bei einem Fußballer ist das so. In der Regel kann der dann halt auch nur Fußball, wenn er diesen Weg eingeschlagen hat. Dafür kann er das aber auch richtig gut. Und bei uns in unserer Branche ist es halt genauso.
Ja, ich sehe es halt selber. Ich meine, klar, als Makler bietest du ja letztendlich, sagen wir, den kompletten Bauchladen von A bis Z an. Aber es wäre vermessen zu sagen, und ich persönlich kenne auch keinen, der sagt, ich kann alles von A bis Z perfekt, weil, ich sag mal, die Regulatorien ändern sich ständig. Dann gibt es wieder neue Produkte auf dem Markt. Damit muss man sich auseinandersetzen. Man muss letztendlich für sich auch, ich finde, so eine Leidenschaft entwickeln, woran habe ich Spaß? Es gibt Kollegen, die sagen, ich will nur Sachgeschäft machen. Ich gehe da drin auch, wunderbar. Es gibt aber auch viele andere, die sagen, naja, ich mache lieber Biometrie oder nur Krankenversicherung. Soll jeder das machen, woran er Spaß hat? Und meine Bitte ist nur, das, was er macht, soll er wirklich gut machen.
Da bin ich absolut bei dir, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also ich zum Beispiel kann mich überhaupt nicht in Makler reinversetzen, die nur Sachgeschäft machen. Das ist so eine Sache, die mache ich auch für meine Kunden, weil es einfach dazugehört, weil es wichtig ist. Aber ich könnte nicht mir vorstellen, nur das zu machen. Ja? Also ich finde gerade solche Thematiken wie biometrische Absicherung, auch aufgrund von meiner Vergangenheit, weil ich ja auch, jetzt war jetzt kein Sportunfall, aber ich habe erlebt, was es bedeutet, berufsunfähig zu werden. Und gerade solche Thematiken wie jetzt Altersversorgung in unserer Zeit, finde ich einfach super wichtig. Das sind so die Themen, wo ich sage, hey, die sind relevant. Ja? Wir haben ein paar Fragen aus der Community auch mitgebracht heute an dich. Also ich werde es so ein bisschen durcheinander bringen. Ich werde so ein paar eigene Fragen stellen und ich werde ein paar Fragen aus der Community stellen. Und eine Frage von einem sehr, sehr treuen Zuhörer und Follower unseres Kanals ist, kennst du Helmut Nilles?
Kenne ich? Ja. Sagt mir was. Also man muss natürlich berücksichtigen, dass, ich sag mal, der Bereich, in dem wir uns bewegen, ist natürlich sehr eng. Also wir haben, ich sage mal, eine limitierte Anzahl an Vereinen, wir haben eine limitierte Anzahl an Spielern und letztendlich natürlich auch eine limitierte Anzahl an Menschen, die sich in dem Bereich tummeln. Und in der Regel, wenn man so lange dabei ist, kennt man sich.
Okay, also ich wusste nicht, wer Helmut Nilles ist, dass die Frage gestellt wurde. Dachte ich, dass es irgendwie ein Kollege von Rudi Völler oder sowas, der halt irgendwann mal Fußball gespielt hat. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es ein Makler-Kollege, ja?
Ja.
Ja, in diesem Fall, liebe Grüße an Helmut Nilles, vielleicht hört ihr diesen Podcast ja auch. Okay. Marco, du sagtest ja gerade schon, es gibt eine limitierte Anzahl von Vereinen, eine limitierte Anzahl von Spielern dementsprechend auch, weil die Zielgruppe ist jetzt nicht unendlich groß. Wie kommst du da an deine Kunden? Wie schaffst du das, solche Mannschaften und Spieler zu akquirieren?
Ich meine, man teilt sich das alles so ein bisschen auf. Es gibt halt mehrere, gerade auch durch das Sponsoring der Versicherungsgesellschaften in den Vereinen, dass es halt gewisse Strukturen gibt. Man teilweise halt nur Ausschnittsdeckungen als Makler macht, weil wir letztendlich eine Zeichnungsvollmacht von Lloyd's haben. Das war damals Lloyd's of London, jetzt ist es halt Lloyd's dank dem Brexit in Brüssel. Das ist ja letztendlich so der größte Versicherungsmarkt der Welt. Wir bedienen uns da halt, wie gesagt, seit über 30 Jahren letztendlich auch mit den gleichen Underwritern und Kontaktpersonen, daran halt Produkte zu entwickeln. So, das heißt, wir haben halt wirklich eine langjährige Erfahrung in dem Bereich. Und wie gesagt, mein Vater hat natürlich den Vorteil genutzt damals, dass er halt viele Entscheidungsträger im Verein noch aus der aktiven Zeit kannte, gegen viele gespielt hat, mit einigen zusammengespielt hat und dadurch bestehen halt die Kontakte, so dass man da halt dann, ein relativ gutes Netzwerk aufgebaut hat, wovon man halt heutzutage profitiert. Natürlich gibt es halt viele neue Mitspieler in dem ganzen Bereich, wo man halt sagt, auch irgendwo die Spieler von damals verlassen irgendwann Vereine. Nehmen wir jetzt das Beispiel Bayern, wo man halt sagt, ein Rummenigge ist weg, ein Hoeneß ist weg. Aber dann hat man zum Beispiel, ich sage mal, auch jemanden, der aus dem Fußball kommt, Salihamidzic oder Oliver Kahn, die halt dann irgendwo diese Rollen wieder bekleiden. Und da muss man natürlich schauen, dass man entweder das Netzwerk aktiviert, um halt mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen, oder halt letztendlich, wenn der Kontakt selber schon da ist, vielleicht noch, man hat den Spieler versichert aus seiner aktiven Zeit und der bekleidet jetzt eine Position beim Verein, dann kann man natürlich so relativ, ich sage mal in Anführungszeichen, einfach ins Gespräch kommen. Also für einen Außenstehenden, das wurde mir halt auch schon oft herangetragen, ist es relativ schwierig, weil zum einen muss man natürlich in dem Bereich wissen, wie es läuft. Das heißt, man muss den Fußball verstehen, also den Sport an sich, weil wir ja nicht nur Fußball machen, aber das halt, sagen wir, unser Steckenpferd ist. Das heißt, ich muss wissen, wie sind die Abläufe, wie sind die Regeln im Sport, wie läuft es alles. Da musst du letztendlich aber auch ein Produkt an der Hand haben, wo du sagst, das deckt den Bedarf, der halt vorhanden ist.
Also wenn ich dich richtig jetzt verstanden habe, dann bist du jetzt nicht nur der klassische Vermittler, also egal ob jetzt Strukturvertriebler oder Marke, wir sind ja alle Vermittler, also, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann entwickelst du mit deinem Vater zusammen auch richtige Versicherungsprodukte für die Profisportler.
Genau, wir haben eigene Produkte, das heißt auch eigene Bedingungen in dem Bereich geschrieben, die letztendlich, also zum Beispiel in zwei Bereichen, das nennt sich eine Sportunfähigkeit, ich sag mal analog zu einer Berufsunfähigkeit, bisschen andere Spielregeln, aber im Großen und Ganzen einfach, sagen wir mal so, adaptierbar. Und das andere ist dann letztendlich, sagen wir mal, der Bereich Lohnfortzahlung, Krankentaggeld. Da haben wir halt unsere eigenen Produkte, wo wir Prämien selber verhandeln, wo wir die Bedingungen selber schreiben, Ausschlüsse, wenn es welche gibt.
Ja, also das ist auch schon mal eine etwas andere Art von Arbeit, weil das unterscheidet sich ja auch schon in der Krise. Als ich angefangen habe in der Branche damals im Strukturvertrieb, dann musste ich 200er-Listen schreiben und die Leute abtelefonieren, um irgendwie Termine zu bekommen. Heute mache ich das alles über Marketing und über Leads. Aber bei dir ist es ja nicht so. Also du nimmst jetzt nicht die Spielerliste von, was weiß ich, von irgendeinem Verein und rufst die Leute irgendwie an und sagst, hey, möchtest du dir mal meine Beratung anschauen? Ich will dich versichern. Also das ist ja nochmal ein komplett anderes Game bei euch, oder?
Ich sag mal, Kaltakquise, wie gesagt, das ist aber, glaube ich, auch dann letztendlich der Größe geschuldet, wo man halt sagt, der Markt ist halt überschaubar. So, ich sag mal, wenn ich jetzt die Bundesliga nehme, da habe ich 18 Vereine. Das heißt, ich habe letztendlich nur, in Anführungszeichen, 18 Ansprechpartner und man kennt sich halt in der Regel. Deswegen ist es relativ einfach. Oder ich habe auch jetzt mit Corona ein bisschen schwieriger, aber vorher gab es ja auch genügend Veranstaltungen, wo man sich da mal getroffen hat, ausgetauscht hat. So, das Gleiche gibt es ja dann auch noch, ich sag mal, auf Spielerebene, / Beraterebene, also Spielerberater, wo man halt sagt, okay, auch da ist der Markt überschaubar im Vergleich zu normalen Risiken. Und wenn man sich da irgendwo auch aufgrund der Jahre und guter Arbeit einen Namen gemacht hat, dann tritt man zumindest nicht irgendwo kalt rein.
Aber es ist schon so, dass du schon wirklich noch was aktiv für die Akquise tun musst. Also es ist nicht so, dass ihr einfach von eurem Namen lebt und die Leute euch einfach zugespielt werden.
Du musst dir das halt auch mal so vorstellen, guck dir mal die Transferabgänge jedes Jahres an und dann, wie viele Spieler neu hinzukommen. Das heißt, du hast ja auch immer wieder mit neuen Menschen zu tun. Das persönlich finde ich halt auch das Spannende an der Branche, dass du halt immer einen Wandel hast. So, und letztendlich, es gibt genauso viele neue Spielerberater, die dann auftauchen. Mit denen musst du ja auch erstmal ins Gespräch kommen. Für die ist jetzt nicht das oberste oder die oberste Bedingung zu sagen, hey, meine Spieler müssen top versichert sein, sondern für die ist erstmal das Wichtigste, mein Spieler muss sich in einem Verein wohlfühlen, der muss sich da weiterentwickeln können. Das heißt, das Wohl des Spielers steht ja erstmal über allem. So, und dann kommen halt diese, ja, ich sag mal, Nebenkriegsschauplätze, wie ich es jetzt mal nennen will, wo man sagt, was gibt's noch? Ist es jetzt die Wohnung? Ist es eine Immobilie? Ist es Versicherungen? Wo du halt so ein vernünftiges Fundament aufbaust. Und letztendlich muss man sich da auch, weil wir nicht der einzige, ich nenne es jetzt mal Sportversicherungsmakler sind, also ich sag mal, es gibt nur eine Handvoll, also auch relativ klein, aber wir sind halt nicht der Einzige. Das heißt, du musst da schon dir auch ein bisschen dein Stück vom Kuchen erarbeiten. Also es ist kein Selbstläufer.
Ich glaube, umso mehr du jetzt in diesem Bereich bist und umso kleiner der Bereich ist, umso härter ist auch die Konkurrenz. Also ich glaube, da musst du schon auch mit harten Bandagen teilweise kämpfen, um dir deinen Arm zu erarbeiten, so wie ich mir das zumindest jetzt vorstelle.
Ja, und du musst es letztendlich auch so vorstellen. Ich meine, wenn du in dem Bereich relativ viel Marktanteil hast oder du hast, keine Ahnung, auch Nationalspieler bei dir in der Betreuung, du hast natürlich auch einen Eigenanspruch an dich selber. Du willst dich weiterentwickeln, du willst deine Produkte optimieren, du willst gucken, also kein Stillstand im Unternehmen. Und irgendwann hast du natürlich auch den Punkt, wo du dann auch mal hinterfragst, was gibt's noch, was kannst du machen? So, und das ist halt auch so ein stetiger Prozess, den ich halt sehr interessant finde, wo du einfach sagst, ich bediene mich nicht nur eines Produktes, sondern ich überlege auch, oder wir überlegen halt gemeinsam dann, also mein Vater und ich, wo du halt sagst, hey, was gibt's zum Beispiel noch nicht, was kann man noch machen? Wie gesagt, durch Corona alles ein bisschen schwieriger, weil die Welt spielt ja momentan verrückt. Aber das ist halt so, dass das Spannende, dass du halt nicht einfach nur sagst, hey, ich habe immer nur ein Produkt und das verkaufe ich, sondern wir versuchen letztendlich auch dem Verein oder im Austausch mit dem Verein oder auch im Austausch mit dem Berater, Spieler, Sachen zu erfragen, Sachen zu erfahren, wo du einfach sagst, hey, gibt es irgendwo einen Bedarf, der aktuell nicht gedeckt ist? Kann man dazu dann eine Lösung entwickeln? Und das ist einfach, wo ich sage, das finde ich mit das Spannendste. Weil ich sag mal, da bist du quasi nicht nur einfach ein Versicherungsfuzzi, nenne ich es jetzt mal ganz platt, sondern irgendwo kannst du dich auch da so ein bisschen beweisen und sagen, hey, wie eine Art Künstler, du kannst was erschaffen.
Mhm. Was mich jetzt besonders interessiert in diesem Zusammenhang, du hast ja selber gesagt, 18 Vereine in der Bundesliga und relativ kleine Zielgruppe und viel Konkurrenz. Ist dieses Business, welches du betreibst, in irgendeiner Art und Weise skalierbar? Ich meine, ich habe im Strukturvertrieb gelernt, wenn du skalieren willst, musst du halt Unmengen an anderen Partnern gewinnen und dir ein riesen Team aufbauen. Von anderen Maklern, die das Ganze jetzt schon lange machen, habe ich gelernt, dass du dir einfach einen riesigen, gigantischen Bestand aufbaust und dann irgendwann von den Bestandsprovisionen lebst und dann Bestand verwaltest. Aber bei dir ist ja weder das eine noch das andere jetzt möglich. Weil du kannst ja jetzt weder einen gigantischen Bestand aufbauen in der Zielgruppe, noch bist du jetzt irgendwie in der Lage, andere Makler einzustellen, die dann irgendwie andere Sportarten bedienen, wo du jetzt auch irgendwie eine Unternehmenskultur und ein Unternehmen aufbaust. Also wie ist das bei dir?
Also ich sag mal, diese Skalierbarkeit ist schwierig zu beziffern. Ich meine, was natürlich neben unserer aktiven, oder ich sag mal, neben unserem aktiven Vertrieb halt auch nett ist, was auch wirklich Spaß macht, ist letztendlich halt, dass wir teilweise auch als Produktgeber in dem Sinne agieren können, dass wir halt Kooperationspartner haben, die Versicherungsvermittler sind und das halt auch querbeet. Also du hast Makler dabei, du hast Ausschließlichkeitsvertreter, du hast auch Strukturvertriebler mit dabei, die halt dann sagen, hey, ich habe hier einen Profisportler, was ja nicht selten der Fall ist, den ich aber in der Betreuung jetzt habe. Ich mache mit dem Investments oder die ganz normalen Sachgeschichten, Altersvorsorge etc. Aber bei dem Thema berufsspezifische Risiken komme ich nicht weiter, da brauche ich halt einen Partner. So, dann wird der Kontakt zu uns gesucht. Und dann gibt es halt verschiedene Modelle. Wir beraten den Spieler zusammen. Wir schulen entsprechend unseren Kooperationspartner so, dass er ihn beraten kann. Da gibt es viele, viele verschiedene Modelle. Nur es ist halt jetzt nicht so, dass du sagen kannst, von zehn Akquiseversuchen hast du im Schnitt 3 erfolgreiche dann. Also das ist ein bisschen schwieriger in der Branche, weil, wie gesagt, dadurch, dass es so engmaschig ist, musst du auch gucken, wer hängt wo schon mit drin.
Wobei, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, also ich meine, Profisportler bist du doch nicht erst ab Bundesliga oder so, oder? Das beginnt doch wahrscheinlich schon irgendwo früher. Also ab wo kann man sagen, es ist Profisport?
Das ist aktuell im Fußball ist es die 3. Liga.
Und ab da beginnt es. Und ab da bist auch du schon tätig oder sagst, hey, ich bin nur in der 1. Liga und alles, was da unten ist, das machen andere oder wie läuft das?
Nee, also da sind wir auch tätig. Klar, sag ich mal, agierst du da mit anderen Summen, um Himmels Willen, aber das Geschäft ist das Gleiche. Also ich sag mal, für mich ist der Nationalspieler bei Bayern oder Dortmund ist letztendlich das gleiche Risiko wie ein Spieler jetzt aus der 3. Liga. Nur, dass du halt sagst, klar, das Gehaltsgefüge ist ein anderes. Der Lebensstil ist dadurch bedingt halt manchmal ein anderer. Also du hast quasi das gleiche Risiko, aber du musst es ein wenig anders bewerten.
Okay, das heißt, du machst da keinen Unterschied, ob jemand in der 3., 2. oder 1. Liga ist. Wenn jemand zu dir als Kunde kommt, dann wird er bei dir auch beraten.
Absolut.
Okay, ja, das finde ich stark. Was jetzt natürlich auch noch wichtig ist im Zusammenhang mit der Beratung von den Profisportlern, von den Fußballspielern etc. Ich habe zum Beispiel jetzt irgendwann mal gelernt, dass wenn du entsprechend einen Kunden berätst, dass dort halt gewisse Spielregeln herrschen. Und kannst du mal ruhig sein. Diese Spielregeln in der Beratung, die sind relativ einfach, im Sinne von, du musst halt schauen, dass du den Kunden ordentlich absicherst, in Sachversicherung, Biometrie, Altersvorsorge, also es gibt irgendwo einen Fahrplan. Wie schaut es bei dir aus? Also wie schaut so eine Beratung von dem Profisportler aus?
Ich werde oft auch gerade von den Kooperationspartnern gefragt, gibt es einen roten Faden? Berätst du nach, ich sag mal, Statistiken, wo du sagst, du musst, keine Ahnung, das Dreifache deines Jahresgehalts absichern etc.? Da sage ich immer, man kann das machen, das ist aber nicht meine Philosophie. Meine Philosophie ist wirklich, dass ich versuche, erstmal den Sportler als Menschen zu verstehen. Das heißt, was ist ihm wichtig? Wofür gibt er letztendlich sein Geld aus? Wofür möchte er sein Geld nicht gerne ausgeben? So, und dann kriegst du erstmal ein Gefühl davon, weil ich meine, du kriegst ja auch viele Sachen in den Medien mit, dass natürlich viel Geld im Umfluss ist. Und wenn du da mal so eine Geschichte da hörst, dass so ein Max Kruse als Beispiel, ich glaube, da 75.000 Euro irgendwo mal im Taxi vergessen hat, das wirft natürlich kein gutes Licht auf die Branche an sich. So, aber da muss ich sagen, da muss ich eine Lanze brechen. Viele Jungs achten sehr darauf, was sie kaufen. Ob ich mir das kaufen würde, ist was anderes, um Himmels Willen. Aber ich bin auch nicht in der Situation. Das heißt, die haben ein paar Nullen mehr, was sie verdienen. Aber letztendlich muss man einfach sagen, du musst dir wirklich das Risiko angucken. Dann musst du schauen, wie ist die aktuelle oder wie ist der Status quo? Was hat man schon alles erreicht? Wie ist das Vermögen? Was habe ich teilweise an Immobilien schon, an Wertsachen einfach? So, und dann gehe ich halt hin und sage, pass auf, deine Invalidität, also deine Sportunfähigkeit, brauchst du überhaupt noch eine? Also ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn ich jetzt den Lewandowski, ich glaube, der ist jetzt 33, man weiß ja, dass er, also medial kann man es ja nachlesen, dass er ungefähr um die 20 Millionen plus minus verdient im Jahr. So, das heißt, er ist in der Regel jetzt seit 15 Jahren Profi. Dann weißt du ungefähr, okay, er hat ein Vermögen angehäuft von X, das bespricht man. Und dann muss ich einfach sagen, wer dann hingeht und sagt, ja, aber mach doch nochmal eine Invalidität, wenn du nicht mehr spielen kannst, durch einen Unfall oder eine Krankheit etc., dass du da nochmal 5 Millionen brauchst, muss ich sagen, ist nicht meine Philosophie, weil normalerweise sollten alle Schäfchen da am Trockenen sein und du musst jetzt nicht auf Biegen und Brechen nur etwas verkaufen.
Bin ich absolut bei dir. Also gerade so eine bedarfgerechte Beratung, die sollte ja überall da sein. Ich denke, was hier am interessantesten ist, einfach mal so ein Insight zu bekommen, einen kurzen Blick hinter die Kulissen. Also wenn du jetzt einen Spieler versicherst, was sind so Produkte, die häufig dabei sind oder was sind so wie schaut der Versicherungsschutz von dem Spieler aus? Also ist es einfach eine, wie du es genannt hast, hier Sportunfallversicherung beziehungsweise Sportinvalidität oder wie würde man jetzt einen Profispieler versichern?
Also ich sag mal, das Besondere in dem Bereich sind dann letztendlich das Thema Krankenversicherung. Da gibt es nicht viele Anbieter auf dem deutschen Markt. Es sind aktuell 3 und der Rest, ja, möchte das Risiko Profisportler nicht zeichnen. Das heißt, du bist da schon mal relativ eingeschränkt. Und dann hast du natürlich das Thema, was halt dann unser Steckenpferd ist mit den eigenen Produkten, das Thema Sportunfähigkeit, also diese Invaliditätsgeschichte und das Thema halt Krankentagegeld, weil du da natürlich auch in Summen kommst. Da wird es ein bisschen schwierig mit dem Versicherungsschutz. Und die deutschen Versicherer sind momentan, was heißt momentan, die letzten 100 Jahre gefühlt, nicht wirklich begeistert von dem Risiko, sodass man da halt dann wirklich anderweitige Lösungen halt stricken muss. Die haben wir Gott sei Dank, deswegen sind wir da relativ froh drüber. Das heißt, der Spieler hat letztendlich, ich sag mal, berufsbezogen, musst du halt sehen, klar, was passiert, Verletzung, das ist das Thema Krankenversicherung. Dann hast du natürlich das Thema, was passiert mal bei einem längeren Ausfall. Das heißt, Kreuzbandriss, dass du mal 6, 7, 8, 9 Monate raus bist. Dann gilt es zu schauen, wie ist dein Vertrag mit dem Verein, also mit deinem Arbeitgeber geregelt? Hast du ganz normal die Lohnfortzahlung von 6 Wochen oder hast du einen guten Vertrag ausgehandelt, wo du sagst, du hast 3 Monate oder 6 Monate Lohnfortzahlung? Das ist dann halt individuell. Das heißt, das gilt es auch für uns zu berücksichtigen, wo du halt sagst, dein Tagegeld, muss das ab dem 42. Tag beginnen oder muss das erst später beginnen, individuell? Das sind halt so Sachen, die machen Spaß. Dann natürlich auch gewisse Höhen absichern, macht Spaß, weil das ist auch nicht so einfach, wenn man auf einmal hört, ja, sicher mir mal bitte 10.000 Euro am Tag ab. Das sind dann so Summen, wo du sagst, okay, da musst du dann auch mal schauen, wie das jetzt noch möglich ist, weil die Kapazitäten halt auch durch Corona ein bisschen begrenzter sind. Aber das sind Herausforderungen, die lieben wir. Das ist dann halt kein Standardgeschäft, wo du sagst, naja, mach jetzt mal 100 Euro Tagegeld und, keine Ahnung, 100.000 Euro Invalidität, sondern bei gewissen Summen, ja, kriegt man auch selber mal wieder so eine richtige Motivation zu sagen, ach, das wird spannend, das umzusetzen. Das sind eigentlich so die, ich sag mal, berufsbezogenen Lösungen, über die man auf jeden Fall sprechen sollte. Und der Rest ist eigentlich, wo du dann sagst, das kannst du auch auf dem normalen deutschen Markt unterbringen.
Ja. Also das ist auch jetzt so eine Frage gewesen, also hast jetzt halb schon beantwortet. Ich hätte es auch gesagt, so wie schaut so ein Krankentagegeld aus? Also sind jetzt nicht irgendwie 15 Euro am Tag für den Fall vom Krankenhausaufenthalt oder sowas, ne?
Guck mal, du musst ja natürlich auch unterscheiden. Ich meine, wenn du, keine Ahnung, mit 17, 18 deinen ersten Profivertrag unterschreibst und je nachdem, welcher Liga-Zugehörigkeit, kann es natürlich auch sein, dass du sagst, hey, wir machen es nur, wenn du noch in der gesetzlichen versichert bist, dass wir zum Beispiel nur on top 50 Euro Tagegeld versichern müssen. Es gibt aber dann auch, wenn du halt, ich sag mal, in die Top 5 der Liga schaust, wo du halt sagst, da redest du halt mit einem Jahresgehalt von 15, 16, 17, 18, 19, 20 Millionen. Und dann kannst du es ja runterbrechen, was letztendlich dann an Tagegeld versichert werden muss. Und das sind dann so die Sachen, wo du natürlich sagst, auch als Vertriebler, hey, das ist selber richtig interessant für dich, absolut. Aber es ist natürlich auch so, wo du sagst, wenn du 10 Spieler in der Größenordnung versicherst, ist es auch auf dem Markt eine Kapazitätsfrage, dass du einfach schaust, hey, das muss auch alles vernünftig sein. Und eine Prämienfrage, weil günstiger ist es natürlich auch nicht.
Was kostet so eine Krankentagegeldversicherung mit 10.000 Euro am Tag?
Oh, da müsste ich jetzt nachrechnen. Aber du hast ja letztendlich...
Ungefähr,
also ich sag mal, du musst natürlich auch das Eintrittsalter berücksichtigen, das ist ja klar. Aber ich sage jetzt mal, vielleicht mal so ganz grob als Vorstellung. Sag mal jetzt, wenn du das Beispiel nehmen würdest, du würdest 100 Euro nehmen, sag ich mal, hat in der Regel der deutsche private Krankenversicherer das Fünffache an Beitrag und wir, ja, glaube ich, sind 50-60% günstiger.
Das heißt, wir sprechen so irgendwo zwischen 300-400 Euro in der Regel
monatlich? Also ich sag mal, wenn du jetzt ein sauberes Risiko bist, ohne Vorverletzung, Vorerkrankungen, kannst du deine 100 Euro auch mal im Monat unter 200 Euro Beitrag versichern?
Ja, das sind jetzt noch nicht die Unsummen.
Also es gibt aber auch Varianten, wenn du halt mit Vorverletzung zu tun hast.
Ja.
Dann teilweise halt gibt es halt zwei Optionen zu sagen. Entweder agierst du halt mit einem Risikoausschluss von einem Körperteil als Beispiel oder halt mit einem Risikozuschlag. Und dann kann es natürlich auch mal sein, dass die Summe anders aussieht.
Das ist jetzt nochmal eine spannende Frage, Marco. Und zwar habe ich schon seit jeher, noch bevor ich in der Branche war, das Gerücht gehört, dass Stars und Profis sich auch mal einzelne Körperteile versichern lassen. Ne? Also so der Hintern von J-Lo soll irgendwie mehrere Millionen wert sein im Versicherungsschutz. Gibt es das im Profisport auch, dass irgendein Torwart sich seine rechte Hand versichern lässt oder ein Spieler sein Schussbein oder irgendwie sowas? Oder wie?
Es gab das mal eine Zeit lang. Ich weiß zum Beispiel, da waren vom Cristiano Ronaldo die Beine versichert.
Ja.
Aber die Prämien sind irgendwann so weit gesunken, dass das gar keinen Sinn mehr macht, sondern dass du halt wirklich so eine Full-Body-Policy machst. Oder eigentlich sagst, weil du hast natürlich das Problem, du musst mal überlegen, dass gerade auch als Vertriebler. Wenn du hingehst und du nimmst das Beispiel Manuel Neuer und du würdest sagen, hey, wir versichern nur deine Hände, damit hältst du den Ball fest. So, was passiert, wenn er bei einer Parade auf den Ellbogen fliegt, auf die Schulter fliegt, sich am Rücken was holt, am Becken was holt? Wenn das nicht mitversichert wäre und du stehst dafür in der Haftung, herzlichen Glückwunsch, kannst den Laden dicht machen.
Ja. Haftung ist auch natürlich ein wichtiger Punkt. Wie schaut es bei dir als Makler aus? Also man kriegt von Strukturvertrieben immer wieder das Argument um die Ohren gehauen, als Makler hast du so eine hohe Haftung, stehst mit einem Bein im Knast. Ja, das habe ich in diesem Podcast für den normalen Makler, sage ich jetzt mal, schon Ewigkeiten lang widerlegt, weil wenn du einen sauberen Job machst, eine saubere Dokumentation machst und nicht in die Spielregeln hältst, ist alles gut. Ist es bei dir nochmal anders? Hast du irgendwie nochmal ein höheres Haftungsrisiko oder wie ist es da?
Also ich würde sagen, ich habe grundsätzlich das gleiche Haftungsrisiko. Das Problem ist halt, sind halt nur die Summen. Mhm. Sag mal, wenn ich jetzt als Beispiel eine Mannschaft versichere und habe dann ein Versicherungsrisiko oder eine Versicherungssumme von 500 Millionen, ist es natürlich bei einer Fehlberatung ein größeres Problem, als wenn ich jetzt sage, ich berate einen Spieler und habe nur eine Versicherungssumme von 100.000 Euro und habe da Mist gebaut. Also ich sage mal, die Haftung ist bei beiden das gleiche, nur halt die Höhe ist ein bisschen anders. Deswegen müssten oder deswegen hatte man uns damals auch mal nahegelegt, die Vermögensschadenhaftpflicht ein bisschen höher zu setzen als die normale Pflichtversicherung. Ja. Aber das haben wir dann auch gerne gemacht, einfach aus eigenem Schutz. Also wie du sagst, wenn du sauberes Geschäft ablieferst und dein Gegenüber auch ordentlich aufklärst und nicht irgendwas versprichst, was du nicht halten kannst, brauchst du keine.
Zum Thema Gegenüber aufklären. Wie läuft das bei dir? Also ist das jetzt so, dass jetzt, ich weiß nicht, eine Charge junger Spieler neu zu dem Verein dazukommen und dann der Manager zu dir kommt und sagt, versichere die alle mal oder sprichst du wirklich mit jedem Spieler einzeln?
Also du musst es schon unterscheiden. Also es gibt zum einen die Situation, dass du zum Beispiel für einen Verein, also zugunsten eines Vereins, einen Spieler versicherst. Ich sage jetzt mal als Beispiel, das ist eine sogenannte Marktwertdeckung. Das heißt, ich sage jetzt mal als Beispiel, der 1. FC Köln kauft einen Spieler, der kriegt einen Vertrag 5 Jahre, hat Ablösesumme X. Dann wird die Ablösesumme oder steht ja beim Verein als Transferwert, also als Buchwert in den Büchern, in der Bilanz. Und die Versicherungssumme wird halt über die Laufzeit des Vertrages abgeschrieben. So, das heißt, die schmilzt quasi im Laufe der Zeit, aber trotzdem hast du halt diesen Wert in deinen Büchern. So, und das können wir halt auch versichern, dass wenn dem Spieler etwas passiert, sei es der Todesfall, sei es halt die Invalidität, dass dieser Wert, der noch in den Büchern steht, kompensiert wird durch die Versicherung, dass der Verein sich quasi einen neuen Spieler kaufen kann. So, da ist die Situation, da muss ich sowohl mit dem Verein als auch mit dem Spieler sprechen, weil auch Gesundheitsfragen zu beantworten sind, die der Spieler in der Regel besser weiß wie jeder andere. Dann hast du die Situation, wenn du den Spieler halt privat versicherst, dass du entweder das Gespräch mit dem Spieler, Schrägstrich, Berater oder halt gemeinsam führst.
Also das kommt schon auch vor, dass die Top-Stars der Fußballmannschaft noch bei dir am Tisch sitzen und die entsprechend gemeinsam das Versicherungsrisiko besprecht.
Ja, absolut. Das ist halt auch wichtig, weil ich sage mal nicht nur, dass du sagst, hey, nice to see you und kann ich vielleicht mal ein Autogramm haben, also darum geht es nicht. Es geht halt wirklich darum, dass du weißt, dass der Spieler wirklich versteht, was er von uns angeboten bekommt. Mhm. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass gerade auch aufgrund der medialen Wirkung es eine riesen Gefahrenquelle ist, wenn du, ich sage jetzt mal, keine saubere Beratung ablieferst, der Spieler hat einen Schadenfall, wird nicht geleistet, weil irgendwas nicht sauber kommuniziert worden ist. Und wir sind, ich sage jetzt mal, Bild-Zeitung, Titelseite. Kannst du dir vorstellen, wie schnell das Licht ausgeknipst wird? Und da ist es halt einfach wichtig, oder uns ist es wichtig, das ist unsere Philosophie zu sagen, der Gegenüber muss es erst verstehen, ansonsten machen wir den Vertrag gar nicht.
Haben Profisportler eigentlich auch sowas wie, was weiß ich, Privathaftpflicht, Rechtsschutz, Hausrat, solche Dinge, oder ist das obsolet?
Nein, also im Großen haben die das natürlich auch. Ich meine, Hausrat, das ist ja letztendlich auch, gerade auch bei einem Vermögenskunden so, wo man sagt, hey, musst du das Risiko versichern oder trägst du es selber? So ist ja letztendlich beim Sportler das Gleiche. Wobei die Tendenz eher hängen geht, zu sagen, ich sichere das ab, bevor ich selber zahlen muss. Weil wir reden ja jetzt ja auch nicht über existenzbedrohende Zahlen.
Ja. Das ist das Ding. Also da habe ich auch mal in ein paar Gesprächen mit ein paar echt vermögenden Leuten mich auch mal so aus Interesse erkundigt, so, hey, du könntest das hier doch locker selber leisten. Warum bist du noch versichert? Und dann sagt man, naja, einerseits, weil es verhältnismäßig wenig kostet, der Versicherungsschutz. Also warum soll ich es dann im Ernstfall selber zahlen? Ne? Und andererseits wäre es ja wirklich nicht clever, davon auszugehen, dass es mir nicht passieren kann oder sonst irgendwas, nur weil ich ein Vermögen habe. Also gerade bei solchen Dingen wie jetzt eine Privathaftpflicht
sprechen wir nicht von. Genau, das Ganze steht und fällt damit, will ich es absichern oder will ich es selber tragen? Ich meine, das beste Beispiel ist doch, das hört man auch in der Branche auch mal, sei es jetzt, du hast ein höherwertiges Auto, von mir aus, keine Ahnung, Ferrari oder sowas, und die Vollkasko kostet als Beispiel 5.000 Euro. Wie viele regen sich darüber auf? Wo ich aber sage, hey, die Vollkasko kostet 5.000 Euro für dein, als Beispiel, 200.000 Euro Auto. Ist das Verhältnis für dich gut? Wenn nicht, musst du das Risiko selber tragen. Und wenn jemand dann sagt, hey, dann trage ich das Risiko selber, weißt du halt, dass er ein Risiko von 200.000 Euro bei einem Totalschaden an der Backe hat. Und da muss halt jeder selber wissen. Und ich meine, egal, ob du jetzt Sportler oder was anderes bist, da ticken ja alle ein bisschen anders. Ne? Der eine, es gibt genauso Sportler, also du kannst auch nicht diese Klischees immer drüber legen, wo du sagst, die haben alle Uhren für Millionen und sowas. Es gibt welche, die interessiert das gar nicht. Es gibt welche, die kümmern sich auch um Persönlichkeitsentwicklung. Die lesen Bücher, die machen Fortbildung etc. Das gibt's. Ist jetzt, ich sag mal, nicht Standard, aber die gibt's. Natürlich hast du auch welche, die sagen, guck mal, hier ist meine nächste 300.000 Euro Uhr und hier irgendwas. Also das gibt's auch, um Himmels Willen. Aber ich glaube, es ist ein gesunder Mix und das ist halt auch letztendlich dann das, wo du sagst, du sitzt nicht mit 10 Leuten am Tisch und hast 10-mal das Gleiche. Also du legst eine Blaupause drauf, sondern du hast halt wirklich 8 verschiedene Gespräche und denkst am Ende des Tages dann, wow, auch wieder was dazugelernt.
Für jeden was Neues entwickelt, wie ein Künstler, wie du es gesagt hast. Ja. Jetzt natürlich noch spannend, machst du für deine Profisportler nur die Risikoabsicherung oder machen die bei dir auch, ich weiß nicht, Altersvorsorge, Geldanlage, irgendwas anderes?
Also da kommt es halt drauf an, wie ist der Kontakt zum Sportler? Wenn er jetzt natürlich über einen, ich sage mal, Maklerkollegen oder Vermittlerkollegen herangetragen wird, macht er das ja in der Regel, muss man ganz klar sagen. Da sagen wir auch, hey, das ist Bestandsschutz. Da kann man uns, ich glaube, in den letzten 30 Jahren nichts vorwerfen, dass wir da irgendwo da mal gegen verstoßen hätten und Spiele angegangen sind. Da halten wir auch ganz, ganz sauber die Finger dann fern. Wenn uns klar kommuniziert wird, pass auf, wir nehmen Prestins Sonderlösungen, danach aber Haken dran, fein. Weil sonst machst du dir den Namen auch kaputt. Natürlich gibt es auch viele, viele Spieler, wo du sagst, hey, wir machen es allumfassend. Und da ist letztendlich auch eine Privathaftpflicht dabei. Ja. Thema Altersvorsorge ist halt auch so ein Ding, wo du sagst, ist nicht ganz so einfach, weil du hast letztendlich auch, ich sag mal, Banker dann irgendwo mit dabei etc., die über einen Verein kommen, über einen Berater kommen, wo es dann heißt, naja, aber ich mache da jetzt meine Sparpläne oder ich mache da jetzt mein Aktieninvest, habe mein Depot da. Dann gibt es natürlich auch Immobilienmakler. Und das Ganze musst du halt auch so ein bisschen im Ganzen sehen, wo du sagst, es ist nicht immer nur Ellbogen raus und alle gegeneinander, sondern auch irgendwo miteinander. Weil als Beispiel, wenn der Immobilienmakler sagt, ja, aber lass uns doch hier nochmal was kaufen etc., musst du jetzt nicht unbedingt als Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler hingehen und sagen, nee, mach das nicht, leg lieber das Geld in, keine Ahnung, eine Basisrente als Beispiel. Ja. Sondern du kannst ja auch clever sein und sagen, ja, kauf mir das Haus, aber ich versichere es. Weißt du, also so nice, ne?
Ja, definitiv. Also ich denke, das Spannendste an dieser Geschichte ist einfach mal zu wissen, so machen diese Menschen auch was für die Altersvorsorge oder nicht? Weil klar gibt es irgendwo einen Banker und es gibt irgendwo einen Investmentberater und irgendwo einen Makler, der sagt, hier vermiete der Immobilien und so weiter und so fort. Und das kannst du ja alles auch nicht aus deiner Hand bieten. Ja. Je also größer
und breiter. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also ich weiß, das Thema Altersvorsorge über Versicherungslösung ist jetzt nicht so sexy, weil du halt natürlich Rahmenbedingungen hast, die für junge Profis mit viel Geld natürlich schwer zu greifen sind. Wenn du jetzt sagst, du kommst erst im Rentenalter an dein Geld dran, sagt er, ja, aber was ist nach meiner Karriere mit 35? Wiederum anders ist, wenn du sagst, naja, aber du kommst theoretisch jederzeit an dein Geld, weißt du, der hat es im Renteneintrittsalter nicht mehr, weil er vorangeht. So deswegen, also es ist immer so ein Ritt auf Messerschneide. Ja. Aber ich persönlich muss natürlich auch sagen, die aktuelle Situation am Markt in der Niedrigzinsphase ist natürlich jetzt auch nicht, wo du sagst, hey, das spielt uns allen jetzt in die Karte. Altersvorsorge in der gesamten Branche ist ja schwieriger geworden.
Definitiv, ja. Wobei ich sage, in gewissen Zielgruppen ist es planbarer und besser als jetzt im Profisport, weil gerade wie du es gesagt hast, du kannst ja nicht unbedingt kalkulieren, wie lange er jetzt im Profisport bleibt und wie seine Einnahmen aussehen werden. Aber ich finde es spannend, einfach mal zu betrachten, war auch eine Frage aus der Community, in welche Assetklassen die Profis denn so investieren. Man sagt es ja auch schon, da ist von Uhren bis Autos eigentlich alles mit dabei, je nachdem, in welcher Liga die spielen und was sie da machen. Aber letztlich, und das ist ja das Wichtige, sind es auch alles nur Menschen, die entsprechende Beratung und Versicherungsschutz brauchen.
Absolut, teilweise sogar, muss ich dir ganz, ganz ehrlich sagen, es gibt auch traurige Schicksale dabei, wo du halt sagst, es bedeutet nicht immer, dass alles nur Glamour und ja, Hauptsache viel Geld etc. Es sind auch viele dabei, die sagen, ja gut, ich verdiene halt 5 Millionen, aber super finde ich das trotzdem alles nicht, wie es sich entwickelt, weil die wissen selber, dass, ich sage jetzt mal ganz platt gesagt, dass auch viel Kuhhandel betrieben wird. So, und der Mensch nicht mehr unbedingt im Vordergrund steht. Das muss man wirklich mal sagen. Es gibt Ausnahmen, um Himmels Willen, aber du merkst halt, dass das Geld momentan halt schon ja, das größte Zugpferd der Branche ist. Man halt wirklich immer versucht, höher, schneller, weiter. Ne?
Ja,
Und
klar,
das ist natürlich,
definitiv.
ich meine, jetzt versetz dich selber mal in die Situation. Ich meine, ich bin jetzt, wie gesagt, auch mit 35 ein bisschen weiter schon davon entfernt. Aber jetzt stell dir vor, du bist 20, unterschreibst deinen ersten Vertrag oder von mir aus deinen zweiten richtigen Vertrag und hast auf einmal einen Gehaltssprung von 200.000 Euro auf 5 Millionen. Wie gehst du damit um? Wie ist dein Umfeld? Wie gefestigt bist du, wenn du auf einmal auf deinem Konto jeden Monat sechsstellig siehst? Das musst du auch erstmal verarbeiten. Das lernst du nicht. Das ist das Problem. Das heißt, du bist auf einmal von jetzt auf gleich in der Lage zu sagen, ich kaufe mir ein Auto, Cash. Ich kaufe mir ein Haus, Cash. Weißt, also es ist ja eine ganz neue Welt und damit musst du klarkommen. Und du musst verdammt auf dein Umfeld aufpassen, weil du kriegst sehr viele neue Freunde.
Plötzlich, ja.
Und dann hast du natürlich auch, ich meine, das ist ja auch immer so ein Thema, ich weiß nicht, ob man es heutzutage noch sagen darf, der weibliche Aspekt, nenne ich es jetzt mal ganz vorsichtig, wo du sagst, auch das kann halt oft in die Hose gehen. Also ich weiß zum Beispiel auch, viele Steuerberater sagen, wenn ich frage, was kostet ein Spieler am meisten oder oft viel Geld? Scheidung.
Gibt ja den bekannten, berühmten Gerald Hörn, der sagt hier, Ehe ohne Ehevertrag ist eine der größten Finanzsünden überhaupt. Ne? Und ich
Und
glaube,
das ist jetzt, wie gesagt, jetzt musst du das wieder in den Kontext bringen. Du bist, keine Ahnung, Anfang 20, hast, was weiß ich, 5 Millionen irgendwo und weißt, hey, es kommt nächstes Jahr wieder, wenn mir nichts passiert. Aber da gehen die Jungs ja eh nicht von aus. So, und
wenn mir
dann.
nichts passiert, genau.
Richtig. Aber das ist halt, ich meine, du kennst das doch selber noch. Wenn du so jung bist und auf einmal du kriegst so viel Geld, du fühlst dich ja wie, keine Ahnung, Superman und Iron Man und was weiß ich zusammen und denkst, hey, mir gehört die Welt. Und dann ist es halt wirklich so, dass du auch Entscheidungen vielleicht triffst, die du nie getroffen hättest. Und irgendwann kommt der Punkt, wenn du Pech hast, wo du sagst, fuck, über gewisse Sachen hätte ich mich einfach kümmern sollen.
Definitiv. Gerade zu den Spielern, die, sage ich mal, ein bisschen mehr verdienen als die anderen im Durchschnitt, also so Starspieler. Werden die irgendwie anders behandelt? Müssen die anders versichert werden? Kriegen die irgendwie Special Treatment? Oder ist es halt so, dass, naja, gewisse Dinge halt einfach wichtig sind und der dann entscheiden darf, ob er es versichern will oder nicht?
Also ich sage mal, unser Service ist, ich nenne es jetzt mal, einkommensunabhängig. Also ich behandle jetzt den Nationalspieler mit 20 Millionen nicht anders wie einen Drittligaspieler mit 100.000 Euro als Beispiel, weil mir der Mensch dahinter wichtig ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch Situationen, wo ich gut dran verdienen würde, aber sage, hey, ich möchte diese Versicherung mit dir nicht machen. Such dir bitte jemand anders. Es passt menschlich nicht. Ich möchte es nicht. Weil ich glaube, du tust dir selber damit keinen Gefallen. Wenn du so ein Bauchgefühl hast, wo du sagst, irgendwas ist hier im Argen, es läuft nicht sauber, hab Abstand vom Geschäft. Das nächste wird kommen, aber du musst nicht alles machen, nur, ich sage mal, Umsatz wegen.
Natürlich, also ich glaube, mit einem hohen Abschluss kommt meistens auch eine hohe Quotage, aber in der Regel auch ein relativ hohes Stornorisiko. Und hast du das in deiner Branche auch? Kommt Storni auch mal zustande oder ist es einmal abgeschlossen und dann ist eigentlich gut?
Nein, nein, es gibt auch Storni. Ich meine, du musst ja allein mal überlegen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du versicherst einen Spieler und der wechselt ins Ausland, ist es nicht selbstverständlich, dass du je nach Land und je nach Vertragskonstellation, dass du deine Produkte da überhaupt weiter an den Mann bringen kannst. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, wenn du jetzt nach England oder so gehst, wo halt dein Gehalt garantiert ist. Und so, dann brauchst du zum Beispiel kein Tagegeld mehr. Das fällt dann weg. Und dann rechnest du das halt zum Tag des Wechsels ab pro Rata und fertig. Also es gibt da schon auch nicht unbedingt die Situation, wo du sagst, das Geld, das ich jetzt verdient habe, ist auch in dem Sinne schon verdient. Also du hast immer ein Restrisiko.
Ja, und so Honorargeschäft oder sowas ist bei dir nicht, oder?
Teilweise. Also ich habe die Konstellation dann auch mit Vereinen, wo man halt sagt, wir bieten euch Nettolösungen an und wir nehmen halt dafür dann sozusagen das Honorar.
Okay, also ist auch sozusagen frei gewählt, wie es halt am besten passt. Ja. Marco, wenn wir jetzt gerade schon über das Thema Geld sprechen, dürfen wir vielleicht auch ein paar Insights in deine Zahlen bekommen?
Welche Zahlen würdest du denn gerne wissen? Mein Alter weiß ja mittlerweile.
Ja, sicherlich. Ne? Aber was schreibt so ein Versicherungsmakler für Profisportler an Bewertungssummen im Monat, im Jahr, wie auch immer?
Also, dass man dann. Also, an Bewertungssummen, du musst es halt ein bisschen anders sehen. Also, zum Beispiel unsere Lösungen da über Lloyds sind halt letztendlich anders gestaltet als, ich sag mal, eine KV oder eine LV. Das heißt, der englische Markt kennt eigentlich nur Jahrespolicen. Das heißt, das wird dann analog die Sachgewerte, wo du halt dann sagst, du hast deine Quotage x Prozent vom Jahresbeitrag. Dann gibt es halt die Option, wir können halt maximal 3 Jahresverträge machen. Das heißt, du kannst dann theoretisch hingehen und sagen, okay, der Spieler zahlt im Jahr 10.000 Euro, deine Provision ist x Prozent. Das heißt, das kannst du über die nächsten 3 Jahre hochrechnen. Mit dem Restrisiko, dass es durch einen Wechsel etc. oder was auch immer zerschmettert wird.
Okay. Und wenn wir jetzt einmal von deinen Umsatzzahlen sprechen würden, also wenn ich jetzt einfach frech und dreist fragen würde, wie viel verdient Marco Prestin ungefähr? Gibt es dafür eine Antwort?
Genug, um meine Rechnung zu zahlen. Also ich sag mal, ich merke es ja im Umfeld auch, dass ja viele denken, ja, der muss ja eigentlich selber Millionär sein etc., wo ich sage, das ist nicht der Fall, also da kann ich euch beruhigen. Ich arbeite dran, aber ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird. Nein, Spaß beiseite. Also ich sag mal, wir sind in der Regel dadurch, du darfst halt nicht vergessen, du musst ja auch letztendlich an Quotage Sachen abgeben. So, das ist halt so, wenn mir jetzt ein Kooperationspartner was ranträgt, verdient er ja letztendlich auch genug dran. Dementsprechend haben wir halt irgendwo so einen mittleren sechsstelligen Umsatz. Und ja.
Ja, das soll es auch mal gewesen sein. Viel mehr Informationen braucht man da auch nicht. Ne? Ich meine, in Deutschland spricht man sowieso nicht gerne über Geld, weshalb ich sehr, sehr froh und dankbar dafür bin, dass du uns da ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen hast. Apropos Kulissen, wenn jetzt hier jemand sagt, hey, ich würde künftig auch super gerne Profisportler versichern, gibt es da irgendwie einen Weg in die Branche rein? Hat man da irgendwie eine Chance, eine Möglichkeit oder nicht?
Mich anrufen.
Okay, also da bist du...
Das Ganze steht und fällt ja natürlich mit zwei Aspekten. Das eine ist der Kontakt zu den Entscheidungsträgern, also in die Branche rein. Und das andere ist natürlich, was du da natürlich auch haben musst, ist, was hast du an Lösungen an der Hand? So, und wie gesagt, der Markt ist arg begrenzt, was das anbetrifft. Es gibt ein paar Konzepte, die halt letztendlich dann auf dem englischen Markt gestrickt worden sind, wie unser eigenes. Das haben ja, ich sag mal, unsere, ich nenne es jetzt mal Mitbewerber ja auch. Wir sind ja jetzt nicht die Einzigen, die in dem Bereich tätig sind. Aber ich habe es halt jetzt schon mehrmals auch gehört, gerade auch von wirklich jungen, motivierten Maklern, die gesagt haben, ja, aber ich möchte das auch. Und wie komme ich an die Produkte? Dann sage ich, dann ruf mal, es gibt so eine Niederlassung in Frankfurt bei Lloyds Frankfurt an. Und frag mal, ob du ein Produkt entwickeln kannst oder ein Produkt vermitteln kannst, sondern wird halt letztendlich an die bestehenden Makler weitergeleitet, wo es dann heißt, ja, ruf den mal an, du kannst für ihn oder du kannst seine Sachen dann an deinen Kunden vermitteln. Also es ist schwierig. Und wie gesagt, dadurch, dass der Markt auch in England enger geworden ist, die Kapazität ein bisschen weniger wurden oder ich sage mal ein bisschen restriktiver sind in manchen Sachen und gerade das Thema Sport nicht immer nur schwarze Zahlen schreibt, weil ich hatte, wie ich am Rande jetzt mitbekommen habe, halt auch mit Corona gab es, glaube ich, eine Wimbledon-Absage und ich glaube, ich müsste jetzt wirklich nochmal nachschauen, aber irgendwo hat das Ganze den Versicherer auch ein paar hundert Millionen Entschädigung gekostet. Und das sind natürlich dann so Sachen, wenn du das über einen kompletten Sport, weil du kannst ja nicht nur sagen, es ist Fußball, es ist Formel 1, es ist Handball, es ist Basketball, es ist Tennis, also es gibt so viele, ob es Golf, es gibt so viele Sportarten, die letztendlich auch Versicherungsschutz haben und einfach schlecht liefen in der Vergangenheit. Das muss man mal ganz klar sagen. So, das heißt, auch da musst du dann natürlich als als Produktgeber oder Produktentwickler schauen, welche Stellschrauben muss ich drehen, damit auch der Versicherer wieder Spaß hat. Weil was eine Gefahr ist, wenn der Versicherer sagt, hey, wir schließen unsere Bücher, ja, kannst du aus dem Fenster gucken und dir was überlegen.
Das bedeutet, kurz gesagt, wenn da jemand Interesse daran hat, bist du da offen dafür, mit ihm Kontakt aufzunehmen, vielleicht auch mal die eine oder andere Empfehlung rauszugeben, weil ich denke da gerade an ein paar Maklerkollegen von mir, die sind im Motorsport unterwegs, gerade so Rennfahren und so weiter und so fort. Und da ist es häufig recht schwierig, die zu versichern, auch wenn das noch keine Profisportler sind. Ne? Manchmal beginnt es ja schon bei Hobbysportlern, wenn du jetzt irgendwie auf die Rennstrecke gehst, dass die Versicherer da sagen, oh, lass ich Finger von. Ne? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, mit euch zu kooperieren, zu sagen, hey, wenn ich da jetzt jemanden habe, der in diesem Sportbereich unterwegs ist, wo das Risiko eher ungewöhnlich ist, dass man da irgendeine Kooperation machen kann, dass ihr da helft, dabei den Kunden richtig zu versichern?
Gerne. Also pack irgendwo meine Kontaktdaten rein. Wenn jemand Interesse hat, kann er sich gerne melden.
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, der einfachste Weg ist über Instagram, marco.prestin, und alle anderen Shownotes von allen Webseiten und alles, was du freigibst, werden wir natürlich hier unten in die Shownotes packen. Also Leute, wenn ihr irgendwie an Marco rantreten wollt und Fragen zum Thema Sportversicherung habt oder vielleicht auch selber irgendwelche Sportler habt, die ihr gerne versichern wollt, aber nicht wisst wie, dann denke ich, ist Marco auf jeden Fall der richtige Mann dafür. Was mich persönlich zum Abschluss jetzt nochmal interessieren würde, wir haben jetzt sehr, sehr viele Insights in deinen Arbeitsweg und in deine Profession bekommen, wie du jetzt eben Profisportler versicherst. Ich denke mal, dein Arbeitsalltag ist auch mehr oder weniger so gestrickt wie der von jedem anderen. Also du hast auch deinen Tagesablauf, du hast auch deine Kundengespräche und so weiter und so fort. Was wäre dein Rat jetzt an andere Makler, die jetzt, sage ich mal, noch nach ihrer Orientierung suchen oder die eben sich auch so speziell professionell aufstellen wollen wie du? Vielleicht jetzt nicht mit Profisportlern, aber mit einer anderen Zielgruppe.
Ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist Fokus und eine ganz klare Idee, Schrägstrich, ein ganz klarer Plan. Woran habe ich Spaß? Also was ist meine Zielgruppe? Ich habe vielleicht gut reden, aber ich bin da ja reingewachsen. Das heißt, ich habe mir das ja eigentlich gar nicht selber ausgesucht. Das heißt, ich komme aus dem Fußball. Mein Vater hatte die Firma, wo wir mit Fußball zu tun hatten. Auf einmal sage ich, okay, ich mache mit. So. Aber ich glaube heutzutage, gerade wenn du anfängst oder auch jetzt diesen Bauchladen hast, wo du aber sagst, hey, ich bin damit unzufrieden. Setz dich mal wirklich hin, überlege, was macht mir Spaß? Mit wem rede ich gerne? Worüber rede ich gerne? Und dann musst du, glaube ich, auch Eier haben, um die Entscheidung wirklich zu treffen, sagen, das andere mache ich aber nicht mehr. Ich gebe es ab. So, ich muss auch ehrlich sagen, ich könnte auch Immobilien mit reinnehmen. Ich könnte das ganze Thema Investment mit reinnehmen. Aber ich persönlich habe keine Zeit, bin ich ganz ehrlich, mich in allen Bereichen top zu informieren jeden Tag. Dafür arbeite ich noch zu viel, wirklich im Unternehmen, dass ich sage, hey, ich suche mir meine Netzwerkpartner, wo ich sage, Top-Männer oder Top-Frauen, was auch immer, völlig egal. Aber die wissen, was sie machen. Die machen das rund um die Uhr jeden Tag. Die kannst du nachts um 4 wecken. Die können dir eine Antwort liefern. So, das ist für mich eine Qualität, wo ich sage, du musst nicht überall den Überflieger spielen, sondern einfach sagen, hey, meine Qualität ist X. Das ganz klar kommunizieren. Und wenn der Kunde dich fragt, was mit Y, sagst du, ich nicht, aber ich habe jemanden. Ich bringe euch gerne zusammen. Wir machen das gemeinsam. Himmels Willen. Also den Kunden da nicht einfach nur sagen, hier hast du eine Nummer, ruf den an. Du musst ihn schon ein bisschen da auch weiter an die Hand nehmen und alles. Aber ich glaube, dass der Weg heutzutage, auch gerade über Digitalisierung, schon so ist, dass wenn du, es gibt ja auch Kollegen, die kümmern sich um Hundeversicherung, Pferdeversicherung etc. Ziehe ich mal gut vor, ehrlich. Das ist dann so, wo ich sage, das ist deren Passion, deren Leidenschaft. Bei dir sind es dann die Soldaten, wo ich sage, hey, du kommst aus dem Bereich. Ja, wenn das, warum solltest du jetzt, weiß ich nicht, DAX-Vorstände beraten, wenn du sagst, das macht mir keinen Spaß. So, und willst du morgens aufwachen und sagen, hey, eigentlich habe ich da keinen Bock drauf? Oder willst du abends ins Bett gehen und sagen, war ein geiler Tag, ich hatte Spaß?
Also Allein der Erfahrung wegen würde ich schon mal gerne einen DAX-Vorstand beraten.
Um Himmels Willen, das war
das, jetzt... Das würde ich schon ganz gerne mal machen, um zu prüfen, ob ich da wirklich Spaß dran habe, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte noch nie einen DAX-Vorstand bei mir in der Beratung. Ich habe tatsächlich auch den einen oder anderen Unternehmer bei mir in der Beratung, wo ich mal die eine oder andere BAV mache, wo wir auch ein bisschen im Privatbereich mit den Unternehmern über Versicherungsschutz und über Investmentlösungen sprechen. Aber ich bin da absolut bei dir. Also wenn du einfach nur alles annimmst, was dir quer über den Weg läuft, damit du irgendwie einen Abschluss machst, dann wird es auf Dauer nicht zum Erfolg führen und du wirst auch nicht glücklich.
Definitiv. Jetzt habe ich natürlich noch vielleicht ergänzend einen kleinen Vorteil, dass, soweit ich richtig informiert bin, ist, dass Fußball ist immer noch der Lieblingssport der Deutschen. Das heißt, ich habe schon die Situation, dass natürlich auch normaler Privatkunde, Gewerbekunde, machen wir ja auch, dass er dann teilweise halt hier sitzt und sagt, hey, ihr versichert Fußballer, das ist doch cool, dass du halt da, ich sag mal, so ein Entree hast, das halt schon, ja.
Der Status ein bisschen höher ist, die Leute feiern das einfach.
Und das ist, letztendlich, du bist halt dann auf einem gewissen Level, dass du halt nicht unbedingt nur als, ich sag mal jetzt, Versicherungsvermittler wahrgenommen wirst, sondern hey, man redet auch gerne dann über Fußball, ne? Und die dann sagen, ja, aber cool, und hast das Spiel am Wochenende gesehen? Das heißt, es sind andere Wahrnehmungen auch, das finde ich halt mega, ne? Wo du halt sagst, hey, du kannst nicht nur über das reine Versicherungsgeschäft reden, sondern du redest halt auch über das, was du halt gerne machst, und das ist der Sport.
Definitiv. Was mir da gerade noch einfällt, ein Nachbrenner an eine Frage, die wollte ich unbedingt noch stellen. Also bei mir im Business ist es einfach so, dass sich durch eine langjährige Kundenbeziehung auch oft eine Freundschaft entwickelt. Ne? Dass man da auch einfach über private Dinge spricht und dass es dann halt nicht nur Business ist. Ne? Absolut. Wie ist es da bei dir? Hast du da auch den einen oder anderen Profisportler, mit dem du mal ein Bierchen trinken gehst, oder wie läuft das?
Ja, ich trinke kein Bier, aber sonst ja. Natürlich bist du, also klar, ich bin jetzt zwar mittlerweile auch ein paar Jährchen älter als die meisten Spieler dann, das muss man, aber es wächst natürlich auch mit, ne? Das heißt, als ich habe ja auch irgendwann angefangen, Anfang 20 so, und ich kenne Spieler halt, die habe ich damals dann versichert, ja, mit denen bin ich heute, die auch nicht mehr Spieler sind, mit denen bin ich heute immer noch relativ eng, dann, wo es dann heißt, immer, sollen wir uns mal wieder treffen, wenn du in Köln bist oder wenn ich da bin, hast du Lust, was essen zu gehen? Also natürlich, das ist jetzt nicht so, wo du sagst, es ist nur Business. Und Ich glaube, dass es auch eine Wertschätzung dem Spieler gegenüber ist, dass ich mich halt für den Menschen interessiere und nicht nur sage, hör mal, jetzt hast du wieder geile rote Schuhe am Wochenende angehabt, sondern da gehört auch ein bisschen mehr dazu. Und ich glaube, das mögen die auch, weil die so viele Schulterklopfer und so viele Fürsprecher haben. Du musst aber auch dann mal die Eier haben zu sagen, hör mal, das Spiel am Wochenende war aber kacke. Das sind sie halt nicht so gewohnt, aber die schätzen das unheimlich, wenn du einfach authentisch, ehrlich gegenüber bist und die halt wissen, der Marco ist jetzt kein Schaumschläger, der nur was verkaufen will, sondern er interessiert sich auch für gewisse Sachen. Die wissen halt auch, wenn es Probleme mit irgendwas gibt, sei jetzt mal, ich hab aktuell einen Schadenfall, der läuft, wie lange läuft der jetzt schon, seit 6 Monaten und der Spieler kommt nicht voran, wo ich dann sage, ja, aber was machen die im Verein aktuell? Wie versucht ihr das zu behandeln? Wo warst du schon überall? Kann ich dir mit einem Arzt aus meinem Netzwerk, ich sage jetzt mal Müller Wohlfahrt etc., kann ich dir da weiterhelfen? So, und das sind natürlich so Sachen, das schätzt dann Spieler auch.
Definitiv. Also da bin ich fest davon überzeugt, dass jeder Kunde die persönliche Wertschätzung auch wirklich zu schätzen weiß und dass er vor allem das auch mag und das auch respektiert, wenn er merkt, okay, es geht hier wirklich darum, dass ich als Mensch bestmöglich behandelt werde und nicht darum, dass ich irgendwie eine Unterschrift leiste.
Ich meine, du musst auf der anderen Seite natürlich auch ganz, ganz klar sagen, du musst halt auch ein bisschen nach deren Regeln spielen. Also es ist dann schon, du musst es manchmal tragen, wenn du sagst, morgen früh 8 Uhr Termin, dass der dann sagt, lass mal, das noch zu früh. Können wir das ein bisschen später, oder halt, das ist dann halt, ich sag mal, die Generation auch, ne, WhatsApp etc. Das heißt, du kannst jetzt nicht unbedingt eine Mail schreiben und erwarten, dass er die liest. Das heißt, so ein bisschen musst du auch dich da anpassen, dass du halt weißt, wenn du deine Mail schreibst, wo du allein schon eine halbe Stunde gebraucht hast, die zu schreiben, wird er sie nicht lesen. Das heißt, du musst schon auch ein bisschen, ja, bisschen Chamäleon sein und dich anpassen.
Wir hatten das ja auch in der Vorbereitung auf die Podcast-Episode, dass deine Branche und der Bereich, in dem du unterwegs bist, komplett eigene Spielregeln hat. Ne? Also das beginnt ja schon bei der medialen Aufmerksamkeit, die du und die Spieler automatisch haben, sobald es irgendwie erwähnt wird, und geht über die Verantwortung, die du auch gegenüber den Spielern hast. Ne?
Also, ja, ich meine, das beste Beispiel war ja aktuell mit Kimmich und Corona, mit der Impfung. Guck, was das für Wellen geschlagen hat. Oder wenn du jetzt siehst, da der Rücktritt von Max Eberl in Gladbach, was das halt alles für gefühlte Erdbeben direkt auslöst, das ist halt der Sport. Ne, du weißt, die Medien lieben solche Szenarien, weil das fördert die Auflage. Aber letztendlich ist es in der Tat so, dass wenn im Sport was passiert, hat es einen höheren oder eine höhere Aufmerksamkeit, als wenn jetzt, ich sag mal als Beispiel, keine Ahnung, die Bayer-Werke irgendeinen Chemieunfall hatten.
Ja, vor allem bleibt es auch länger in der Diskussion, so wie ich das gefühlt in Erinnerung habe. Also jetzt, ich persönlich bin zum Beispiel überhaupt gar kein Fußballfan, aber das mit dem Kimmich, das ist ja über die sozialen Medien so querbeet verbreitet worden, da kommst du ja gar nicht dran vorbei. Ja, und wenn irgendwie ein Unternehmen irgendwie einen Unfall hat, dann ist das halt einmal in den Schlagzeilen und 3 Tage später hat man es vergessen.
Ja, oder ich sag mal, der Klassiker, ne? Keine Ahnung, irgendein Autohersteller hat einen Rückruf von irgendwas, weil keine Ahnung, eine Ölpumpe defekt ist. Das geht ja komplett untergefühlt in den Medien. Was aber eigentlich viel wichtiger ist, als ob jetzt, ne, manche Themen im Sport. Aber das ist halt, ich sag mal, die Gesellschaft. Angebot, Nachfrage ist bei den Medien das Gleiche. Und die werden Teufel tun, langweilige Sachen rauszuholen, die ja keiner lesen will.
Ja, dazu noch eine Frage. Gibt es irgendeine Art, ich weiß nicht, Medienversicherung oder so, dass der Spieler eine Entschädigung bekommt, wenn die Medien irgendwie Scheiße über ihn labern?
Reputationsschäden, ja.
Das gibt es tatsächlich?
Ja.
Wow, also ich dachte jetzt eigentlich, dass es...
Also es gibt das Thema ja zum Beispiel auch teilweise in Rechtsschutzversicherungen, wo du ja dann, ich sag mal, letztendlich auch wirklich so ein, ja, ich nenne es mal einen kompletten Internetauftrittschutz hast. Das heißt, wenn irgendwo über dich hergezogen wird, kannst du halt dann dagegen vorgehen. Klar, musst du ja auch, weil so eine Löschung zu beantragen ist manchmal nicht so einfach. Gerade auch, wenn du dann gegen Facebook und Co. Nee. Agieren musst. Also es gibt's. Du kannst dich für Reputation. Ich meine, es gibt ja auch mittlerweile viele, viele Gefahrenquellen. Ne? Du kannst ja auch dich teilweise gegen Erpressung versichern. Ich sag mal so, der Klassiker ist, du bist verheiratet und irgendjemand macht ein Foto von dir und deiner Nicht-Frau zum Beispiel. Und dann heißt es, ja, ich veröffentliche das, wenn du mir nicht, was weiß ich, was zahlst.
Und dann zahlt es die Versicherung oder was?
Man verhandelt. Also es gibt Mittel und Wege. Das ist halt das Spannende in der Branche. Also es ist nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch noch ein bisschen Grau dazwischen.
Das heißt, du hast auch jenseits der Beratung und Vermittlung auch in der Schadensabwicklung und in der Schadensbegrenzung der Spieler auch ordentlich zu tun.
Ja. Also Langeweile habe ich keine.
Das denke ich mir auf jeden Fall.
Und es passieren halt kuriose Fälle. Das ist dann halt auch wieder das Lustige.
Ja, ich denke auch. Also du bist wahrscheinlich auf jeder Geburtstagsparty der Typ, der immer was zu erzählen hat.
Ja, aber nicht erzählen darf.
Okay, das ist dann wiederum die Kehrseite der Medaille.
Ja. Also klar werde ich immer oft angehauen. Hör mal, auch gerade in Transferperioden wie jetzt, ja, gibt es irgendwas, weißt du, verpflichtet der Verein oder was? Weil ich dann immer sage, ja, ich... Könnte passieren. Ja, wen denn? Das weiß ich nicht. Also das sind dann halt so Sachen. Muss man aber auch machen, bin ich ganz ehrlich. Das erwarte ich von uns selber. Das erwartet mein Geschäftspartner letztendlich, dass halt gewisse Sachen dann auch verdeckt bleiben. So muss es auch sein. Ich glaube, wenn ich da jedes Mal irgendwo an einem Stammtisch was erzählen würde, ich glaube, dann wäre ich schneller weg vom Fenster, als ich meinen Namen klatschen könnte.
Das denke ich auch. Ne? Und insbesondere Diskretion ist jetzt, glaube ich, in deiner Branche super wichtig, genauso wie es jetzt für vermögende Kunden super wichtig ist, dass man jetzt nicht unbedingt überall rum erzählt, wie viel Geld er jetzt hat, wie viel er angelegt hat. Ne? Ja, also Marco, ich für meinen Teil möchte mich auf jeden Fall bei dir für dieses Interview bedanken. Ich finde es mega, dass du uns so viele Einblicke in die Welt des Profisports gegeben hast. Wie gesagt, Leute, wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt Marco direkt persönlich an. Ich werde alle seine Kontaktdaten in die Shownotes packen. Ansonsten einfach auf Instagram auf marco.prestin schauen, da werde ich ihn finden. Ich danke nochmal für diese Episode. Ich hoffe, es wird vielleicht nochmal, wenn das Interesse entsprechend besteht, eine Fortsetzung geben, vielleicht auf ein bisschen spezifischeres Thema. Und würde mich freuen, wenn wir da auch weiterhin in Verbindung bleiben, Marco.
Ruslan, ich bedanke mich für die Einladung und ich hoffe, die Episode hat deiner Community Spaß bereitet.
Das werden wir sehen. Schreibt mir gerne ein Feedback, ob es euch gefallen hat, Leute. Bis dann.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.